Radio Bochum am Wochenende.
So, da freue ich mich jetzt, denn wir reden heute über positive Psychologie. Das klingt so ein bisschen nach Esoterik, aber das ist Wissenschaft. Und zwar die Wissenschaft vom gelungenen Leben. Und einer der führenden Experten zum Thema, das ist Nico Rose. Der lacht jetzt schon und verzieht sein Gesicht. Er ist Psychologe und er ist auch Professor in Dortmund an der International School of Management und beschäftigt sich mit positiver Psychologie. Damit ist man ja irgendwie so ein bisschen der Mann der Stunde, ne? Guten Morgen erstmal.
Einen schönen guten Morgen.
Ich freue mich ja die ganze Woche schon auf dieses Gespräch, denn ich hoffe ja, dass Sie uns mit der positiven Psychologie so ein bisschen Hinweise darauf geben können, wie wir durch diese Krise gut durchkommen. Und ich vermute, das will jeder von Ihnen wissen, oder?
Ja, das ist natürlich ein ganz großes Thema im Moment, weil die Leute schon merken, es belastet einen. Wir sind ja jetzt auch schon fast ein gutes Jahr Wahnsinn, unterwegs mit der Pandemie. Und ich glaube, die meisten Leute gehen da durch so Wellen durch. Ne? Man ist am Anfang erstmal irgendwie so geschockt, dass sowas überhaupt passieren kann. Und irgendwann gewöhnt man sich dann an bestimmte Dinge und merkt, das Klopapier ist halt doch nicht so rar gesät, wie man am Anfang vermutet hat. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Zerspiel, weil dann hofft man jetzt irgendwie, dann kommt die Impfung und dann geht es jetzt doch nicht so schnell. Und irgendwie ist es immer so ein Auf und Ab und die Infektionszahlen gehen rauf und runter.
Wo stehen Sie denn in dieser Welle gerade? Eher oben oder eher unten? Also ich kann von mir aus sagen gerade, mir reicht's gerade. Und ich habe mich lange echt tapfer gehalten und jetzt gerade eben kriege ich echt Fernweh und denke, boah Freunde, jetzt habe ich aber echt die Faxen dicke.
Ja, ich habe auch so ein bisschen so einen Lagerkoller. Ja. Einfach deswegen, weil ich normalerweise zum Schreiben und Arbeiten gerne im Café sitze. Wir haben zwei Kinder zu Hause von 4 und 8 Jahren. Das heißt, und die Decken sind relativ dünn, sagen wir es mal so. Das Haus ist groß, die Decken sind dünn und da ist ganz, ganz selten Ruhe und die Kinder sind natürlich auch viel zu Hause. Ich genieße das einerseits auch, aber ich merke halt echt, dass mir so diese 2-3 Stunden am Stück Konzentration, die fehlen mir echt. Also ich erwarte sehnsüchtig, dass meine 2-3 Lieblingscafés wieder aufmachen. Ansonsten bin ich, glaube ich, ganz stabil, wie das im Augenblick heißt.
Ja, es ist aber das, was Sie gerade beschreiben, auch so ein bisschen diese Abwechslung, die einem fehlt. Ne? Also man liebt seine Kinder, man hat die gerne und viel um sich. Und das ist ja irgendwie auch, was man sonst so Quality Time nennt irgendwie. Ne? Das ist ja irgendwie auch super, aber nur, finde ich, das ist manchmal so ein bisschen bei mir auch das, wo ich denke, ja nur Netflix und nur der Gatte und nur die Plagen und...
Ja, uns fehlt tatsächlich so diese Abwechslung im Alltag, ne? Die vielen kleinen, vielleicht auch lustvollen Glücksmomente, wirklich mal eben ins Restaurant gehen und da vielleicht auch die 3-4 Leute treffen, mit denen man sich halt immer irgendwie trifft oder eben den Café im Lieblingscafé. Dem einen oder anderen fehlt mit Sicherheit auch mal so das Rauskommen. Ich bin zum Beispiel selbst so gar nicht der Urlauber, aber meine Frau macht das ganz gerne, die muss mich dann mal mitzerren. Also meiner Frau fehlen dann jetzt gerade eher so die kleinen Urlaubsziele und jedem fehlt, glaube ich, gerade irgendetwas. Ja. Das ist das, was wir merken.
Jetzt gucken wir mal, wie wir da vom Fehlen weg hingehen zum, was wir damit tun können. Also hin zur positiven Psychologie und ob wir damit was anfangen können, auch so von dem, was Sie so wissen im Alltag. Wir reden gleich. Ein bisschen Musik jetzt. Jerusalem. Übrigens mir, das habe ich eben schon erzählt am Telefon im Vorgespräch, mir hilft ja auch, dass ich mich morgens hinstelle und zumindest 3 Titeln hintereinander tanze. Jerusalem wäre jetzt so einer. Schönen guten Morgen beim Tanzen. Jerusalem. Das ist eigentlich ein total schönes Lied zum Einsteigen in unser Thema in positive Psychologie. Nico Rose ist da, Professor Dr. Nico Rose, so viel Zeit kann sein, sollte sein. Er ist wirklich ein führender Experte im Thema positive Psychologie. Und jetzt so ein Lied wie Jerusalem zum Beispiel, das ist ja um die ganze Welt gegangen und überall gehen Leute los und tanzen. Ne? Die bei der Feuerwehr, bei irgendwelchen Bürokomplexen, aber auch in Krankenhäusern. Also eigentlich was total Tolles und dann gibt es da total viel Kritik auch wieder. Wie kann das sein? Also welche Mechanismen greifen da?
Also zum ersten Teil, Tanzen macht definitiv glücklich, egal ob einer zuguckt oder egal wie gut man tanzt. Das Bewegen ist erstmal was Gutes. Da gibt es tatsächlich interessante Studien zu. Singen macht übrigens auch nachweislich glücklich, auch egal, ob man gut oder schlecht singt, also viel und gerne singen.
Ich habe irgendwann mal gelesen, wer singt, kann keine Angst haben. Dass das Gehirn nicht beides gleichzeitig könnte.
Es kommt euch drauf an, was man singt. Wenn ich jetzt die ganze, aber sagen wir mal so, singen ist per se ja eine sehr expansive Tätigkeit. Man macht eher so das Zwerchfell und den ganzen Brustraum weit, wenn man gut singt. Und das ist tatsächlich etwas, was mich mit Angst nicht so gut verträgt, weil Angst ja eher so eine verengende Qualität hat. Und man versucht eher den Körper klein zu machen und sich zu schützen. Von daher, ich kenne jetzt die Studie nicht, aber ich kann mir erstmal gut vorstellen, dass man zumindest singenderweise nicht so gut Angst haben kann. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, und was ich jetzt tatsächlich in den sozialen Medien gesehen habe, ich komme aus Hamm und da gibt es das St. Barbara Krankenhaus und die haben dann eben auch so einen Jerusalemma-Clip online gestellt und der ist, glaube ich, ziemlich gut abgerufen worden. Dann kamen natürlich aber auch gleich die ersten Meckerer. Warum haben die jetzt im Krankenhaus Zeit dafür? Ja, ich glaube, manche Leute regen sich einfach gerne auf.
Ist auch was man vielleicht als Hobby haben kann. Ne? Gehen wir mal auf das Thema, wegen dem ich Sie eingeladen habe, positive Psychologie. Worum geht es bei positiver Psychologie? Also Tanzen ist auf jeden Fall schon mal gut. Und ist das was zum Thema positive Psychologie irgendwie passt?
Na gut, wir fragen uns im Grunde, wann, unter welchen Umständen Menschen ihr Leben als glücklich, als zufriedenstellend erleben, auch wann, unter welchen Umständen Menschen ihr Leben als sinnerfüllt erleben oder natürlich auch bestimmte Bereiche davon, also zum Beispiel das Arbeitsleben. Und da kommt auch der Name positive Psychologie her, nicht weil die positive Psychologie jetzt besser ist als irgendeine andere Psychologie, sondern es geht im Grunde um den Blickwinkel. Also wir versuchen mit wissenschaftlichen Mitteln, Studien, Befragungen, Beobachtungen, positive Phänomene des menschlichen Erlebens zu verstehen. Man kann sich ja zum Beispiel auch fragen, was ist eine Depression? Wie entsteht sie und wie kriegen wir die weg? Das ist auch ganz wichtig. Das ist das, was die Psychologie in den letzten 100 Jahren sehr viel gemacht hat. Also so weg von Krankheit. Man könnte auch jetzt etwas sinnbildlich sagen, so der Weg von -10 wieder auf normal 0. Und wir interessieren uns etwas stärker für den Weg von normal 0 auf +10 auf +20, weil das komischerweise bis vor 20 Jahren die Psychologen nicht so richtig interessiert haben. Das ist bäh. Also die Soziologen haben sich dafür immer schon interessiert, die BWL auch ein bisschen und natürlich immer schon ne, die Kirchen, spirituelle Traditionen, die Philosophie. Und die meisten Psychologen haben davon sehr stark die Finger gelassen. Und dann gab es eben einige sehr, ja, damals einflussreiche Psychologen, so um das Jahr 2000. Der wichtigste von denen heißt Martin Seligman. Und der hat gesagt, wir möchten jetzt ein Stück weit den Blickwinkel erweitern. Und wir möchten mit der gleichen wissenschaftlichen Rigorosität jetzt mal verstehen, ne, wie kommen wir eben von Null auf Plus, wo es auch immer hingehen kann. Und deswegen heißt das positive Psychologie, weil es um die positiven Phänomene geht. Nicht, weil das besser ist als irgendwas anderes.
Was sind denn die positiven Phänomene?
Na, wir sagen gerne PERMA. PERMA ist ein Akronym.
Also ein zusammengesetztes Wort aus Abkürzungen.
Genau, und das funktioniert leider nur richtig gut auf Englisch, aber ich probiere es mal. Also das P steht tatsächlich für, das geht noch auf Deutsch, positive Emotionen. Also wann, unter welchen Umständen empfinden wir Glück und Zufriedenheit? Und vielleicht, wie kriegen wir auch ein bisschen mehr davon ins Leben? Klammer auf, das ist gar nicht so einfach, Klammer zu. Das E steht für Engagement oder Engagement. Also wann, unter welchen Umständen sind Menschen engagiert und möchten sich eben auch einbringen, also intrinsisch motiviert.
Also von innen motiviert.
Genau, über Belohnung und Bestrafung von außen hinaus. Das R steht im Englischen für Relationships, also Beziehungen. Wann, unter welchen Umständen gelingen Beziehungen, auch wieder im Privatleben, aber natürlich auch im beruflichen Leben, also zum Beispiel ein Arbeitsteam. Das M steht für Meaning, Sinn erleben, hatte ich gerade schon gesagt. Also wann sagen Menschen im Grunde, mein Leben macht Sinn oder mein Job macht Sinn. Die Rechtschreibfanatiker, die werden jetzt schon wieder...
Ist sinnvoll?
Oder ergibt Sinn. Ich sage mal, das macht Sinn, weil wir tatsächlich den Sinn auch ein Stück weit konstruieren. Das
weil
ist was,
sie in Amerika gelebt haben.
Das auch. Und weil es aber auch was Aktives ist. Also wir erzeugen quasi Sinn. Der ist nicht einfach da. Ja. Und das A am Ende steht für Accomplishment. Da geht es also im weitesten Sinne um Erfolg und Ziele erreichen. Also wie können wir Menschen helfen, ihre idealerweise selbst gesetzten Ziele zu erreichen. Und das ist dann PERMA. Und da sagen wir, wenn Menschen möglichst viel PERMA haben, dann werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit auch sagen, mein Leben ist gut und ich fühle mich wohl und das ist ein Leben, das ich gerne lebe.
So, jetzt müssen wir dieses Thema Perma, ne, aber mal mit ein bisschen Butter bei die Fische versehen, finde ich. Denn ich kann mir jetzt den ganzen Tag vorsingen, ne? Nicht ich werde sterben, ich werde sterben, wie wir gerade hatten, sondern hey, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich.
Jede Zelle meines Körpers.
Genau, jede Zelle meines Körpers ist glücklich. So, da kommt dann vielleicht irgendwann einer mit einer Jacke, die man hinten zubinden muss und nimmt mich mit. Also wie kriege ich wirklich Glück in mein Leben und Zufriedenheit? Sie haben gerade gesagt, das ist gar nicht so einfach. Wir machen jetzt eine Musik und danach müssen Sie die Antwort parat haben. Ich mache gar keinen Druck hier. Nein, beim Frühstück am Sonntagmorgen mit Nico Rose.
Radio Bochum am Wochenende.
So, Radio Bochum am Sonntagmorgen. Zum Glück gehört auch, dass man ein ordentliches Frühstück mit Nutella hat am Sonntagmorgen. Das ist Nico Roses Sonntagsmorgensritual, habe ich gerade schon gehört. Ich rede noch ein bisschen, damit er in Ruhe aufkauen kann. Er hat gerade einmal ins Brötchen gebissen, kichert jetzt. Mhm. Schmeckt sie denn?
Ist gut.
Oh. Ja? Okay, es sollte eine Nuss-Nougat-Creme sein und ich habe eine mitgebracht, von der ich finde, dass die gut, die gut schmeckt. So, jetzt hatten Sie Zeit zu kauen und jetzt die Antwort auf, wie bringt man Glück und Zufriedenheit, Sie haben gesagt, das ist gar nicht so einfach, ins Leben. Wir haben schon von Perma gehört, also positive Emotionen, Engagement, Beziehungen, Sinn und Erfolg, jetzt mal so auf übersetzt. Das ist das Perma-Akronym. Da schlagen sich die Psychologen mit rum und sagen, okay, das sind die Faktoren, um so ein gelingendes Leben zu haben. Aber wie bringt man das jetzt auch wirklich ins Leben rein?
Na, ich antworte erstmal spitzfindig und sage, man muss sich die richtigen Eltern aussuchen.
Super. Da sind wir dann doch wieder bei der Esoterik, hallo?
Nee, gar nicht. Einfach deswegen, weil sehr viel von der Frage, wie glücklich wir so an den meisten Tagen ein- und aus sind, genetisch bedingt ist erstmal das.
Ach, echt?
Ja, ja. Also so ähnlich wie ja unsere Charaktereigenschaften sehr stark davon beeinflusst werden, wie auch unsere Eltern unterwegs waren, ist auch so unser normaler Glückslevel ein Stück weit davon beeinflusst, wie glücklich unsere Eltern waren. Mhm. Tatsächlich auch über bestimmte Charaktereigenschaften. Es gibt zum Beispiel in der Psychologie, was nennen wir Neurotizismus.
Oh Gott.
Ein schwieriges Wort für einen Sonntagmorgen. Das ist so eine Art natürliche Neigung zu Spannungsgefühlen und Ängsten. Und der eine von uns ist also eher so ein bisschen das geborene Sonntagskind und der andere ist vielleicht eher der geborene Miesepeter.
Oder Schisser.
Ja, und von daher haben Menschen sozusagen erstmal eine ganz unterschiedliche Voraussetzung. Auch wir sagen in der Psychologie manchmal ein Setpoint. Der eine hat also einen etwas höheren Setpoint, so ein Basisniveau. Und der andere hat ein etwas niedrigeres Basisniveau, dann beißt die Maus auch keinen Faden ab. Mhm. Und die Frage ist eigentlich, die wir uns immer stellen, kann man so dauerhaft ein bisschen über dem eigenen Setpunkt leben?
Aha.
Und das geht dann durch ganz viele, wie wir sagen, intentionale Aktivitäten. Also Glück ist nicht was wir haben, sondern Glück ist was wir jeden Tag wieder erzeugen, wenn es gut läuft.
Glück ist Arbeit.
Glück ist Arbeit.
Okay. Wie kann ich also an meinem Glück arbeiten? Also singen haben wir schon mal festgestellt.
Singen, tanzen, super. Ich würde erstmal bei ganz basalen Dingen anfangen, die eigentlich total selbstverständlich sind, nämlich viel bewegen. Also gerade jetzt auch, ich weiß, die Fitnessstudios haben geschlossen und alles hat geschlossen.
Und wir sollen nicht nach Winterberg und nicht nach Hattingen fahren.
Aber die Naherholungsgebiete, die Parks, also ich würde jetzt wirklich viel spazieren gehen und zwar trotzdem bei Shitwetter auch rausgehen. Mhm. Das ist nämlich so ein anderes Thema. Es gibt zumindest die Hypothese, dass wir ganz viel Sonnenlicht brauchen.
Mhm. Gut, das ist ja irgendwie, kann ich nachvollziehen, ja?
Genau, weil hier Vitamin D hat eventuell da einen wichtigen Einfluss. Mhm. Vitamin D kann der Körper selbst nicht so gut produzieren. Und dafür brauchen wir Sonnenlicht. Also gerne auch bei Shitwetter trotzdem mittags rausgehen und der Haut ein bisschen Sonne gönnen. Das sind, glaube ich, so die Grundlagen. Vernünftig schlafen, das kann man sich auch noch ausdenken. Aber das machen leider manche Leute auch nicht richtig.
Können vor Lachen ist ja oft dann das Thema, dass man da... Also ich meine, das, was Sie jetzt sagen, das ist ja irgendwie bekannt auch.
Ja,
ne?
Allerdings halten sich zu wenige Leute
genau,
dran.
Genau, ne? Das ist ja, also der Punkt ist doch eigentlich der, wie komme ich dahin, dass ich mich auch daran, also dass ich will irgendwie glücklich sein, aber der Weg dahin ist ja auch eine Schwierigkeit, oder?
Ja. Ich fange mal dann weiter an mit was, was relativ einfach ist. Viel von der Frage, wie glücklich wir sind, hängt davon ab, ob wir es überhaupt bemerken, wenn uns gerade was Schönes passiert. Das heißt,
okay, Wahrnehmung.
Mhm. Ja, es hat ganz viel zu tun mit der Fokussierung unserer Aufmerksamkeit. Und da haben wir jetzt leider das Problem, dass unser Gehirn, sage ich jetzt mal ganz einfach, im Grunde erstmal was anderes mag. Wir sind alle heute auf der Welt, weil wir von sehr erfolgreichen, wie Sie eben gesagt haben, Schissern abstammen. Also die Vorfahren, die besonders gut darin waren, Gefahren und Bedrohungen zu erkennen, die haben mit großer Wahrscheinlichkeit überlebt.
Okay.
Und die, die sozusagen immer nur auf den Apfel auf dem Baum und nicht auf den Säbelzahntiger hinterm Baum geachtet haben,
die sind alle tot.
Die hat es zuversichtlich ausgemendelt aus der Evolution. Und das darf man nicht unterschätzen. Also unser Gehirn mag sozusagen oder beachtet alle das, was potenziell gefahrvoll und irgendwie bedrohlich ist, erstmal mit ganz viel Aufmerksamkeit. Und alles das, was potenziell glücklich macht, das rutscht so ein bisschen ab wie an so einer Teflonfläche. Mhm. Und deswegen ist ich sag jetzt mal das Wort Trick, regelmäßig seine Aufmerksamkeit darauf zu fokussieren, auf das, was trotzdem gut ist. Und natürlich, jeden Tag passieren uns viele, viele kleine Dinge. Und eine Sache, die wir mal empfehlen, ist, wir machen ganz viel WWW. Das steht in dem Fall nicht für World Wide Web, sondern für What Went Well. Also was ist gut
ganz
gelaufen.
Gut gelaufen. Ne? Ja. Okay, da muss ich jetzt ein kleines bisschen unterbrechen. Wir machen jetzt ein kleines bisschen Musik. Dann möchte ich über das What Went Well, da reden wir gleich nochmal drüber. Hier beim Frühstück und greift direkt zum Brötchen. Das ist genau der richtige Plan hier. Radio Bochum am Sonntagmorgen.
Radio Bochum am Wochenende.
So, wir frühstücken. Ihr hört das im Hintergrund schon. Nico Rosa ist vom Nutella- oder Nuss-Nougat-Brötchen rübergegangen zu dem, was ihm ein bisschen das schlechte Gewissen vergessen lässt.
Ja.
Richtig?
Ja.
Joghurt mit Obst hat er sich gewünscht, hat es gegeben. So, alles zur Zufriedenheit?
Super.
Super. So, wir waren jetzt gerade beim WWW, was jetzt nicht World Wide Web ist, sondern er ist ja Psychologe und Experte für positive Psychologie als Professor und Doktor hat er auch noch. Also wir reden über das WWW. Das war nochmal ausformuliert.
What went well?
Also was hat gut geklappt?
Was ist gut gelaufen? Ja. Worauf bin ich stolz? Was hat einfach gut geklappt? Das kann man jetzt erstmal für sich persönlich auf mindestens zwei Arten anwenden. Einmal so zur Tagesplanung. Also man kann sich ja schon mal fragen, worauf freue ich mich eigentlich heute? Wir haben jetzt gerade auch in der Corona-Pandemie ein Stück weit das Problem, dass die Tage alle so ineinander fließen, weil wir nicht so viel machen können und das wirkt dann so ein bisschen zäh. Und wir mögen eigentlich ein bisschen Struktur im Leben. Das Schöne so am Arbeitsleben ist unter anderem, dass es uns eine feste Struktur gibt. Und ich würde trotz allem wirklich morgens vielleicht im Bett oder spätestens irgendwie beim ersten Kaffee überlegen, was will ich eigentlich heute machen? Und ganz bewusst, worauf freue ich mich eigentlich auch? Weil dann kann man sozusagen in der Vorfreude schon ein bisschen schwelgen. Das ist so die eine Richtung. Und das andere ist, dass man abends vielleicht im Bett oder abends auf der Couch sich bewusst nochmal eben 3, 4, 5 Minuten nimmt und den Tag durchgeht und sich dann eben genau das fragt, was ist heute eigentlich, es kann ja ein ganz, Verzeihung, beschissener Tag gewesen sein, aber es gibt trotzdem immer ein paar Dinge, die gut gelaufen sind. Und ich sage manchmal, selbst wenn alles schlecht war und zwischendurch ist nur die Sonne rausgekommen und es hat mich gefreut, dass ich ein paar Sonnenstrahlen abbekommen habe. Manchmal reicht das schon. Aber wirklich, was habe ich heute gewuppt gekriegt? Das ist leider etwas, was unser Gehirn sozusagen als nicht so relevant erachtet. Und da müssen wir ganz bewusst die Aufmerksamkeit drauflegen.
Aber ich weiß schon direkt, also ich höre direkt die Antwort von ein paar Kollegen, die dann sagen, ja, aber wenn da nichts ist, worauf ich mich freue, wenn ich weiß, oh, ich gucke auf den Tag und könnte direkt reiern, was dann? Also ich meine, man braucht ja quasi schon so eine gewisse Grundhaltung, die sagt, ich will aber auch positiv irgendwie sein.
Ja, das ist korrekt. Also es lebt natürlich erstmal vom Machen. Das ist kein Zauberstab. Wenn jetzt jemand sagt, da ist gar nichts an dem Tag, worauf ich mich drauf freue, ich denke jetzt mal gerade auch so in beruflicher Hinsicht, dann würde ich ganz tief in mich gehen und fragen, bin ich wirklich im richtigen Beruf? Weil wir arbeiten im Grunde viel zu viel unserer Zeit, um viel zu viel Zeit dann damit zu verbringen, unglücklich zu sein. Also wenn jemand so sagt, da gibt es eigentlich gar nichts, worauf ich mich freue, und ich bin jetzt nicht gerade schon kurz vor der Rente, dann würde ich wirklich vielleicht mal einen Coach oder einen Berufsberater aufsuchen und mich fragen, gibt es vielleicht nicht noch was anderes. Weil dazu
zumindest wenn das regelmäßig passiert. Ne?
Ja, okay. Ja. Und ansonsten ist es wirklich eine Trainingsfrage. Es gibt jeden Tag schöne Dinge. Ne? Und selbst, wie gesagt, manchmal sind es nur so Kleinigkeiten oder ich tanze zum Beispiel gerade viel mit meinen Kindern bei uns auf dem Teppich. Wir machen irgendwie Musik an. Und das Schöne ist, wenn man das regelmäßig macht, das trainiert sozusagen ein Stück weit den Geist. Und der Punkt ist ja dann irgendwann nicht zu sagen, ich bemerke das immer erst abends im Bett, sondern irgendwann, ich bemerke das, wenn es passiert und ich kann das dann voll aufnehmen. Und es hat tatsächlich, wenn es gut läuft, so einen Trainingseffekt. Und dann merkt man mehr von dem, was tatsächlich da ist.
Wir sind natürlich auch genauso umgekehrt getrainiert. Ne? Der, da will er gerade wieder zu seinem Joghurt greifen. Nein, wir sind noch nicht fertig hier. Also im Journalismus gibt es diesen bösen Satz, only bad news are good news. Also nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, weil man aus der Aufmerksamkeitsforschung weiß, der Mensch will immer dahin gehen oder geht immer mit seiner Aufmerksamkeit dahin, wo gerade die schäbigste Trump-Nachricht ist, das schnellste Massaker-Foto zu sehen ist und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben uns, oder auch wenn ich im Fernsehen gucke, ich mache den Fernseher an und alles, was ich sehe, ist Krimi, Mord, Totschlag, Verrat. Also haben wir uns fahrlässig im Prinzip konditioniert, also darauf trainiert, immer nur noch, also klar, evolutionär scheint das ja auch wichtig gewesen zu sein, als der Säbelzahntiger hinter uns stand. Aber jetzt muss das ja nicht mehr sein. Und trotzdem tun wir das die ganze Zeit. Wir gucken immer und immer und immer. Mord, Totschlag, Verrat.
Ich frage mich immer häufiger, ist das relevant für mich? Und ich glaube, die eine große Frage ist, geht es mich was an? Und wenn ja, kann ich was dagegen tun? Mhm. Wir werden natürlich mit ganz vielen negativen Nachrichten konfrontiert, wo ich persönlich überhaupt keine Handhabe habe. Also zum Beispiel, jetzt mal, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich lebe im Ruhrpott und die Infektionszahlen in Sachsen oder in einem anderen Land, die können mir, außer wenn ich Journalist bin oder Virologe, können die mir eigentlich erstmal egal sein, weil es hat unmittelbar keinen Effekt auf mich. Und vor allen Dingen, ich kann auch nichts dagegen tun. Und dieses Gefühl, ich kann nichts dagegen tun, ich bin im weitesten Sinne hilflos, das ist das, was die meisten Menschen unter anderem so am wenigsten abkönnen. Und das heißt, so ein Stück weit auf die eigene Mediendiät zu achten. Und ich sage heute auch immer im Social-Media-Bereich, welche Mediendiät lasse ich anderen Leuten angedeihen? Also wir produzieren ja hier gerade ein Medium. Ich sage mal, wir kochen gerade was Schönes. Aber alle von uns, die wir auf Facebook und Twitter und so weiter unterwegs sind, wir sind ja heute auch Kellner. Also wir reichen Medien weiter. Und ich habe mir zum Beispiel auch vorgenommen, ich reiche sowas erst gar nicht weiter. Ich möchte dazu nicht beitragen, weil ich eben weiß, wie schädlich und angsteinflößend das theoretisch sein kann.
Das Thema Hilflosigkeit finde ich eigentlich total spannend, weil ich mich ja oft auch frage, warum reagieren Menschen so über im Moment und auch so extrem. Also wenn wir jetzt wir brauchen jetzt gar nicht bis nach Amerika zum Kapitol gucken oder zu Donald Trump. Es reicht ja schon, wenn wir hier gucken. Ne? Also das Leugnen, das Entsolidarisieren. Also ne, ich trage keine Maske, weil ich habe da keinen Bock drauf. Ich glaube das nicht. Ich mache trotzdem meine Partys zu Hause. Ich, für die Regeln gelten für alle, aber so richtig nicht für mich irgendwie. Und dann auch dieses Abdriften in Extreme. Ist das vielleicht eine Reaktion auch auf die Hilflosigkeit, die man immer wieder wahrnimmt? Also es kommen so viele schreckliche Nachrichten, ich bin hilflos. Also muss ich mit meiner Wut irgendwo hin? Mhm. Das ist meine Theorie.
Es gibt eine ganz, eigentlich schon alte, aber sehr gut nachgewiesene Theorie in der Psychologie. Die hat jetzt auch gar nichts mit der positiven Psychologie zu tun, sondern das ist ganz allgemeine Psychologie. Das ist die Psychologie Reaktanz. Immer dann, wenn Menschen entweder physisch oder sozusagen auch in ihrem mentalen Raum eingeschränkt werden, dann erleben wir Reaktanz, also dieses Eingeschränktwerden. Das mögen wir nicht und dann versuchen wir auf verschiedene Arten und Weisen unsere Freiheit wiederherzustellen. Entweder unsere reale Freiheit oder eben auch unsere mentale Freiheit im Kopf. Und das Schwierige für Herrn Spahn und viele andere Politiker im Augenblick ist, dass sie uns ganz viel abverlangen, weil sie uns ja viele unserer Freiheiten nehmen. Ne? Bewegungsfreiheit, du darfst das nicht mehr, du darfst das nicht mehr. Und das erzeugt eben ein unglaublich hohes Level an Reaktanz. Und einige Menschen neigen dann eben dazu, ihre innere oder äußere Freiheit auf sehr, sehr unvernünftige Art und Weise wiederherzustellen. Das sind dann eben diese Corona-Partys oder unseren kleinen Sturm auf den Reichstag hatten wir leider auch schon. Nicht ganz so erfolgreich wie in den USA. Und das ist erstmal was natürlich ist. Also wir alle erleben das in einem unterschiedlichen Art oder in einem unterschiedlichen Ausmaß. Deswegen sage ich auch immer, was mir so ein bisschen fehlt in der Kommunikation, wir müssten eigentlich mehr darüber reden, was geht denn trotzdem noch? Also was kannst du machen, außer vielleicht eine Maske tragen und Abstand halten? Was kannst du wirklich jetzt noch tun und nicht die ganze Zeit nur darüber reden, was kannst du alles nicht mehr tun? Weil das befeuert tatsächlich die Reaktanz. Und da sind wir auch alle ein Stück weit von betroffen. Das ist fast wie ein Naturgesetz.
Das finde ich nochmal ganz spannend. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, auf die Frage, was können wir eigentlich tun? Was wir beide jetzt schon mal tun können, ist darüber reden, dass Sie ja bekennender Metal-Fan sind,
ja,
richtig? Und Sie durften sich was wünschen. Ich habe das jetzt schon mal gestartet.
Ja.
The Unforgiven von Metallica.
Da kriege ich ja von richtigen Metal-Fans jetzt einen drüber.
Ja, aber weiß ich. Aber ich gebe dazu, wir haben das ein bisschen ausgehandelt hier. Ja, okay. Also das, wir haben gedacht, so ganz hardcore am Sonntagmorgen ist vielleicht nicht das Richtige.
Ja, das stimmt.
Aber Metallica ist vielleicht auch gut für die positive Psychologie. Mal gucken, fragen wir mal gleich, ne? Wenn das um ist hier. Metallica, The Unforgiven bei uns bei Radio Bochum beim Frühstück mit Nico Rose. Metallica hier bei uns bei Radio Bochum am Sonntagmorgen, gewünscht von Nico Rose, der an Metallica gute Erinnerungen hat, vermute ich mal. Ne? Sie waren auf einem Metallica-Konzert schon mal, auch mit Frau?
2019 tatsächlich das erste Mal. Also ich konnte früher mit Metallica nicht so viel anfangen. Jetzt, wo ich ein bisschen ruhiger werde im Alter, ist das okay.
Und damit haben Sie schöne Erinnerungen. Sind in Erinnerungen wichtig?
Erinnerungen kann man tatsächlich nutzen, um jetzt heute glücklich zu sein. Also wir können positive Gefühle im Jetzt schöpfen aus Nostalgie. Und das kann man durchaus auch als Ressource nutzen. Ich sage mal gerne, nehmen Sie sich Ihr Smartphone zur
alte
Hand.
Da
haben wir ja heute alle irgendwie 2-3 Stück von. Und dann wirklich einen Ordner anlegen, am besten direkt auf dem Startbildschirm.
Okay.
Wir nennen das, oder ich nenne es das positive Portfolio. Mhm. Und da packen Sie nur Sachen rein, Fotos, aber natürlich auch Videos und Musikstücke. Das kann man ja heute alles wunderbar integrieren. Wo Sie ganz klar wissen, wenn ich das sehe oder höre, da kann ich gar nicht anders, da geht irgendein Film auf. Also wirklich Live-Musik, Urlaubsfotos, kleine Filme von den Haustieren, von den Kindern, Bilder von der Hochzeit, wenn sie geschieden sind und die Scheidung war schöner, Bilder von der Scheidung. Aber normalerweise legen wir ja so Alben an chronologisch. Also hier bin ich auf Malle und hier bin ich auf Bali. Das ist ein Album, ein multimediales Album, das sie nach, ja, wir nennen das positiver Valenz.
Okay, gewichtet quasi.
Ja, also da packen sie nur Sachen rein, wo sie genau wissen, wenn ich mir das reinziehe, dann kann gar nichts anderes hochgeladen werden als das, was ich damals erlebt habe. Und davon gönnen sie sich jeden Tag so 3-4 Minuten.
Sind Freudentränen eigentlich auch nur positiv?
Freudentränen
fällt mir gerade so ein.
Das ist ja so eine, Gruß an Drafi Deutscher, Gott hab ihn selig, eine Mixed Emotion,
ja,
also
eben,
eine gemischte,
ne?
Eine gemischte Emotion. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, warum wir Freudentränen erleben. Häufig ist das ja dann sowas wie gemischt mit großer Erleichterung. Also ich erlebe Freudentränen als Sportler zum Beispiel, wenn ich das Turnier gewonnen habe, auf das ich mich ein Jahr lang mit physischem Leid habe vorbereitet. Und dann mixt sich das eben, diese Erleichterung, dass die Anstrengung vorbei ist, auch dieses ich habe es geschafft. Ist tatsächlich, ja, es ist was Gemischtes.
Ja, wir erleben das im Moment oft bei diesen Konzerten, die wir vor den Häusern in der Stadt machen, dass da echt Menschen stehen und weinen. Und das ist eigentlich schön, weil sie das so schön finden und sich so freuen. Aber wir wollen noch mal ganz konkret werden. Was kann man noch tun, außer singen und tanzen, bewegen? Was hilft jetzt noch? Was können wir noch tun, wenn wir so gerade echt nicht wissen, wie kann man jetzt das Leben noch mal schnell besser machen?
Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil der eine oder andere erlebt natürlich gerade auch finanzielle Einschränkungen.
Ja.
Aber für die, die sagen, mir geht's eigentlich ganz gut,
wirklich
viel Geld spenden oder überhaupt Gutes tun.
Mhm.
Das Schöne ist, wir tun damit anderen Menschen was Gutes. Ich habe zum Beispiel jetzt zuletzt auch für so eine Organisation gespendet, die in Hamm Künstler fördert und die eben auch solche so kleine Facebook-Konzerte veranstalten. Mhm. Ich habe aber auch gespendet für die Uni Münster, weil es ja jetzt gerade so einen Studienfonds gibt, weil viele Studierende die typischen Nebenjobs gerade nicht machen
alles
können.
Weg. Mhm.
Und das Schöne ist, in dem Maße, wie wir uns sozusagen gut, also moralisch gut verhalten, kriegen wir, wir nennen es im Englischen Helper's High, also so einen kleinen Glücksstoß, weil wir eben merken, wir sind gerade moralisch gute Individuen. Und da weiß man mittlerweile, das geht ja über den Moment hinaus. Also wenn ich dann sozusagen anderen Menschen helfe, bin ich einerseits gut und mir geht's aber auch gut.
Also es geht in beide Richtungen.
Es geht in beide Richtungen. Deswegen, wenn Sie es irgendwie machen können und vielleicht gerade sowieso ein bisschen weniger zu tun haben, finden Sie was Ehrenamtliches, wo Sie sich engagieren können. Dieses moralische Gutsein, also gutes Tun, das wirkt wiederum nachhaltig auf unser emotionales Befinden.
Ehrenamt ist ja manchmal auch so, das ist so ein großes Wort, ne, wo ich immer denke, ja, puh, nochmal ein Amt anhängen ist vielleicht ein bisschen viel, aber man kann ja auch Zettel an die Bäume machen, wo drauf steht, so, mit so Abreißzetteln, wo einfach drauf steht, dies hier ist eine Umarmung oder sowas. Ne? Also man kann Briefe schreiben oder ich glaube, es geht auch ganz viel darum, Sachen zu finden, die einem selber passen, wahrscheinlich, ne?
Ja,
und was man selber gut machen kann. Also Ehrenamt, wie gesagt, glaube ich, da haben viele Leute auch so Berührungsängste, aber man kann auch einfach...
Das kann ich mir gut vorstellen. Also das Schöne ist, es gibt ja in den meisten Städten so Ehrenamtszentralen, ne? Da kann man erstmal hingehen und sagen, ich möchte was machen. Da kann man auch genau sagen, so viel Zeit habe ich in der Woche. Und dann werden einem so Angebote gemacht und man kann sich das Passende heraussuchen. Aber natürlich kann man auch einfach anderen Menschen im Alltag eine Freude machen. Ich habe zum Beispiel eine mittelgroße Facebook-Gruppe mit 40.000 Leuten. Das ist das Ministerium für Schwermetall.
Okay.
Und da teile ich einerseits irgendwie Metal-Musik, aber natürlich auch immer so, wo ich weiß, da müssen einfach die Leute lachen. Und wenn ich jetzt weiß, ich habe heute 10.000 Leute irgendwie nur mal zum Lachen gebracht, das ist auch geil.
Ja, absolut. Vielleicht haben wir das ja heute auch einfach schon geschafft, wir beide hier, dass wir die Leute zumindest zum Grinsen gebracht haben. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie den Weg aus Hamm hierhin geschafft haben, um mit uns zu sprechen über positive Psychologie. Ich weiß, wir haben es jetzt echt nur angerissen, das Thema. Aber wer mehr wissen will, Sie haben auch Bücher geschrieben, ne?
Ja, ich habe, eins heißt Arbeit besser machen. Also ich komme normalerweise, ich bin ja aus der Wirtschaftspsychologie, das heißt, ich fokussiere mich viel auf die Frage, wie wir sozusagen trotz Arbeit glücklich werden oder wegen Arbeit glücklich werden. Eins heißt Arbeit besser machen, das ist aber so ein richtig dicker Schinken, der kostet glaube ich auch 40 Euro. Wenn man es mal kurz und knackig haben will und vielleicht selbst in der Wirtschaft tätig ist, gibt es so eins, das heißt Führen mit Sinn. Das ist so ein gelber Haufe Taschenguide, die gibt es immer am Bahnhof in diesen Ständern, der kostet auch nur einen Zehner. Und ansonsten habe ich meine Website nicorose.de und da gibt es dann so einen Reiter Veröffentlichungen, da kann man auch ganz viele Fachartikel kostenlos runterladen.
Und auch alles nochmal nachlesen, was wir gerade besprochen haben, da steht, wie das mit der Psychologie, mit der Positiven ist, dass das ein weites Feld ist, dass es das in der Wirtschaft gibt und was das überhaupt alles für uns bedeutet. Schön, dass Sie da gewesen sind, Nico Rose, und immer schön positiv bleiben, aber negativ, was das Corona betrifft oder sowas. Ne?
Danke fürs Frühstück.
Dankeschön, immer gern geschehen, hier bei uns bei Radio Bochum.
Wo fange ich an?